Und nun zum Sport.
Wenn der FC Bayern zum Jahresende mit seinen Mitgliedern zusammenkommt, kann es schon mal emotional werden oder laut oder streitbar oder alles zusammen. Aber diesmal wurde es überraschend harmonisch. Fast alle hatten sich am Sonntagmittag in der Rudi-Sedlmayer-Halle gern. Die Geschäftszahlen erzählten wieder von Rekorden und von satten Einnahmen und es gab Applaus für Thomas Tuchel. Eine friedvolle und beseelte Jahreshauptversammlung also und trotzdem gibt es einiges von diesem Event zu erzählen, denn es ging schließlich um den FC Bayern und da ist ja immer was los. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zum SZ-Fußball-Talk und nun zum Sport. Und in der Halle befand sich auch der Kollege Martin Schneider, der für uns bis zu den Wortmeldungen einen Live-Ticker verfasst hat und mit ihm Christoph Kner, der gestern nicht da war, aber auch immer Bescheid weiß, begehen wir heute einen kleinen Rückblick auf das Geschehen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hi, servus.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Also, Transparenzhinweis, Martin, du warst da, der Christoph dieses Mal nicht, aber ihr kennt euch ja gut aus, das war deine x-te Jahreshauptversammlung, aber für jene, die das zum ersten Mal verfolgen, was ist das für eine spezielle Veranstaltung, nach was schmeckt so eine Mitgliederversammlung?
Also ich muss sofort reingrätschen, bevor der Martin anfing, weil du sagtest, ich war nicht da. Ich habe natürlich jetzt das Pech oder das Glück gehabt, dass ich nicht da war, weil es ja die erste war, die um 12 Uhr oder um 11 Uhr mittags begonnen hat. Bei denen, die ich immer war, die gingen dann immer bis nachts um 3 Uhr. Da war dann immer die große Frage an den Pressesprecher nachts um 1:30, macht man jetzt noch eine Pressekonferenz oder nicht? Das waren schon irre Veranstaltungen. Und deswegen hatte der Martin gestern das Glück, dass das zur Kaffeezeit stattgefunden hat. Oder das Pech.
Das stimmt. Ich hatte direkt gestern eine These, die widerlegt wurde, weil ich dachte, dass die fortschreitende Zeit immer dafür sorgte, dass die Veranstaltung immer noch eine halbwegs erträgliche Länge hat, weil offiziell gibt es keine Zeitbegrenzung, sondern die kann dauern, bis niemand mehr eine Wortmeldung hat. Aber gestern ist sie dann tatsächlich ein paar Minuten länger gedauert als letztes Jahr. Also die These hat sich nicht bewahrheitet.
Okay, es wurde ja geraunt im Vorfeld, beim FC Bayern wird ja viel geraunt. Es wurde ja geraunt im Vorfeld. Der Herbert Heiner, der Präsident, wolle noch am frühen Abend zum Frauenfußballspiel. Und von daher hat man das im Hinterkopf immer so als mögliche Deadline berechnet. Wie lange braucht der Heiner von da nach da und dann wird es schon zu Ende sein. Ich glaube, der ist ungefähr hingekommen, logistisch.
Das hat er geschafft. Er hat jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung, was Jahreshauptversammlungen angeht. Und da weiß er ungefähr, dass es so auf die 5 Stunden zugeht. Ja. Und das hat dann hingehauen. Aber um deine Frage zu beantworten, Jonas, mein Standardsatz zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern ist immer, es ist der beste Seismograf dafür, wie es dem Verein so als Ganzes geht. Unabhängig, also normalerweise, wenn man über FC Bayern spricht man ja immer über die erste Fußballherrenmannschaft, ne? Logischerweise auch wir hier im Podcast, aber so ein Verein ist ja wirklich ein faszinierendes, soziales, ökonomisches Gebilde und vor allem dieses sozial-ökonomisches, das kriegt man auf dieser Jahreshauptversammlung immer in einer geballten Wucht mit und komprimiert, dass man, zumindest ich davon, immer noch sehr lange zehren kann an Erkenntnissen. Und direkt anschließend, wie sie dieses Mal geschmeckt hat, würde ich sagen, aus Sicht des FC Bayern gut abgeschmeckt. Aus Sicht von Beobachtern hat vielleicht ein bisschen Salz gefehlt.
Sehr gut zusammengefasst. Und wir haben erfahren, dass die Kunst der Verknappung dort nicht unbedingt weit verbreitet ist. Also ein Event, das durchaus mal ein paar Stunden gehen kann. Christoph, du warst ja da auch schon öfter. Jetzt war ein bisschen was anders dieses Mal. Es war harmonischer. Gibt es sonst noch was dir aufgefallen ist?
Naja, also es gab so... Das ist, was Martin sagt, ist natürlich absolut die Wahrheit. Man kann diesen Verein, weil es ja auch ein folkloristisches Unternehmen ist, wirklich sehr gut über diese Jahreshauptversammlung verstehen. Da merkt man schon, auch wenn es natürlich immer nur ein ausgewählter Kreis an Zuschauern oder an Mitgliedern ist, die da kommen, hört man trotzdem Volkes Stimme so ein bisschen raus. Und natürlich haben die FC Bayern Verantwortlichen, vor allem natürlich Uli Hoeneß, sich ein, wie soll ich sagen, ein gewisses Arsenal an Werkzeugen zugelegt, die immer funktionieren. Das hat jahrzehntelang, wusste Uli Hoeneß, wenn es kritisch wird, dann macht er einen Spruch über den BVB, über 1860 oder im Zweifel über die blöden Journalisten. Das hat eigentlich immer funktioniert, dann gab es immer krachledernden Applaus, bis es dann irgendwann ja mal gekippt ist, die schwierigen Versammlungen waren also Ende der 10er Jahre, als es dann auch mit Katar hochgekocht ist. Und ich kann mich auch gut an die, ich glaube 2018 war das, als dann plötzlich ein Plakat über einen nordkoreanischen Diktator plötzlich im Raum hing. Also da haben dann wirklich die Fans sozusagen den Herrn vom Tegernsee quasi mit Kim Jong-Uli verglichen sozusagen. Also das waren vermiente Zeiten. Und ich kann mich auch erinnern, 2019, als dann Hansi Flick gerade übernommen hat, ich glaube 2 Wochen als Interimstrainer, das hat Uli Hoeneß später mal erzählt, da hat Hansi Flick in seinem ersten Spiel als Interimstrainer, glaube ich, 4-0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Und das war einen Tag vor der Jahreshauptversammlung. Und damit war das eine Agmade Wiesen, wie der Bayer sagt. Da wurde ein Bild auf der Großleinwand von Hansi Flick eingeblendet. Da hat das Volk getobt und gejohlt. Und das hat Hoeneß tatsächlich Hansi Flick nie vergessen. Auch, dass Flick ihm diese Jahreshauptversammlung gerettet hat. Durch ein 4-0 gegen Borussia Dortmund am Vortag. Da hatte der Hoeneß, glaube ich, eine relativ konfrontative Veranstaltung erwartet. Und die wurde dann ganz banal, wie es beim Sportunternehmen so ist, durch ein Ergebnis gelöst. Also das sind schon Veranstaltungen, auf die Bosse sehr genau hinfiebern und manchmal auch hinarbeiten. Das kann Martin sicher für gestern besser sagen. Der große Vorwurf der letzten Jahre war ja, dass die Bayern kalt erwischt wurden, dass sie wegen der schwierigen Katar-Problematik eigentlich unvorbereitet gewirkt haben. Und ich glaube, das wird Martins Eindruck gewesen sein. Es gab ja mehrere kleinere Themen gestern und da wirkten die Bayern und der neue CEO Dresen, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Das war, glaube ich, euer Eindruck in der Halle.
Also jetzt war es ja auch auffällig, dass auf der Bühne diesmal eben keine frühere Fußballlegende saß, Martin, oder zumindest auch nicht sprach. Also kein Titan, kein Brazzo, kein Uli Hoeneß, der zwar da war, aber eben nichts gesagt hat auf der Bühne. Was sagt das denn jetzt über das sogenannte Innenleben des FC Bayern, dass da jetzt andere Menschen im Vordergrund stehen?
Ja, das ist erstmal Ausdruck des durchaus turbulenten vergangenen Jahres beim FC Bayern. Es ist schon eine Erkenntnis, dass das Jahr ja nicht ereignislos war beim FC Bayern, sondern allein die Namen Nagelsmann, Salihamidzic und Kahn haben den Verein ja auf verschieden spektakuläre Art und Weise verlassen. Und dass da jetzt halt niemand aus dem Fußball sitzt, ist dann Folge dieser Entwicklung. Man hat es mit Kahn und Salihamidzic versucht, Heiner ist auch nochmal drauf eingegangen. Man hat festgestellt, hat nicht funktioniert. Und in der Nachfolge hat man eben Jan-Christian Dresen genommen, dessen Qualifikation A hauptsächlich ist, dass er den Vorstand des FC Bayern extrem gut kennt. Er war jahrelang Finanzvorstand und hat auf dieser Jahreshauptversammlung immer sehr launig die Zahlen präsentiert, also die Kontostände des FC Bayern. Sicher eine Rolle auch gespielt hat, dass er bei den Mitgliedern und auch bei den organisierten Fans ein sehr gutes Standing hat. Also er hat sich zu seiner Zeit als Finanzvorstand sich da auch um Anliegen gekümmert. Und das hat man auch gestern gemerkt, dass Jan-Christian Dresen jemand ist, den, ich formuliere es mal pathetisch, die Bayern-Fans oder die Bayern-Mitglieder als einen der ihren akzeptieren, auch wenn er jetzt natürlich nicht wie Oliver Kahn im Tor gestanden hat.
Und der ist Ostfriese, der Mann.
Karl-Heinz Rummenigge war Ostwestfale, ne? Aber also Ausschlusskriterium ist das nicht. Kleine Beobachtung gestern, die ich auch durchaus spannend fand, als Kahn und Salihamidzic erwähnt wurden, also es wurde ihnen gedankt in verschiedenen Redebeiträgen, da reagierte die Halle sehr verhalten. Also das ist jetzt ein bisschen Applaus interpretieren und ich weiß, dass das durchaus eine schwache Datengrundlage ist, wenn man sagt, Eindruck, Applaus interpretieren, aber ich hätte schon gedacht, oder ich muss anders ansetzen, vor allem Oliver Kahn hat beim FC Bayern oder im Kosmos des FC Bayern wirklich ein außergewöhnliches Standing als Titan, als derjenige, der immer vorangegangen ist, der das Mir San Mir ja zum großen Teil mitgeprägt hat. Und die Beziehung zu den Mitgliedern ist durch seine Zeit als CEO, wie er es selbst genannt hat, ja offenbar wirklich abgekühlt.
Das ist eine hochkuriose Situation, darüber haben wir auch schon gesprochen hier in diesem Rahmen, weil das sozusagen die Abwicklung eines Lebenstraums von Uli Hoeneß bedeutet, jedenfalls die vorübergehende Abwicklung. Uli Hoeneß hat ja immer den Traum gehabt, eigentlich hat er ihn immer noch, dass ehemalige Bayern-Spieler diesen Verein führen sollen, weil Hoeneß ja der Meinung ist, dass man dieses folkloristische Gebilde, dieses sagenumwobene Mir San Mir nur versteht, wenn man selber Teil davon gewesen ist und wenn man weiß, wie die Kabine riecht im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid, also wenn man auch diese Reflexe alle kennt. Und das Erstaunliche ist ja tatsächlich, dass die Fans jetzt, wie der Martin sagt, eben nicht das Gefühl haben, wir müssen einen Kahn feiern, der uns Titel gewonnen hat, oder einen Brazzo feiern, der brav seine Nähmaschinen läuft Abläufe auf der Außenbahn heruntergespult hat im Dienste unseres tollen Vereins in den Halbfinals, sondern dass sie jetzt sozusagen sich vertreten fühlen von einem, ja, von einem Banker aus Ostfriesland und denen sozusagen in ihr Herz geschlossen haben, um es genauso pathetisch zu sagen. Das ist also schon mal eine, also da saß kein Fußballer da oben. Das ist schon was Uli Hoeneß eigentlich nicht gefällt, woran Uli Hoeneß sich vorübergehend gewöhnt hat. Und wenn man dann aber jetzt mal in die mittelfristige Zukunft guckt, glaube ich, dass Hoeneß immer noch den Traum hat, dass es da irgendwann mal wieder ehemalige Helden auf dem Podium zu besichtigen gibt. Möglicherweise denkt er da auch an Manuel Neuer oder Thomas Müller. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wobei, wenn man den Martin fragt, der gestern, der gerade schon das Applausometer in der Halle ins Gespräch gebracht hat, ich glaube, wenn man das Applausometer zum Maßstab nimmt, dann wird der nächste CEO wahrscheinlich Sven Ulreich werden, der Ersatztorwart.
Ja, das musst du nochmal erzählen, Martin. Sven Ulreich hat den meisten Applaus bekommen, ernsthaft?
Ja, das in Abwesenheit.
In Abwesenheit, das ist einer der vielen kuriosen Wendungen, die so eine Jahreshauptversammlung manchmal nehmen kann. Also Herbert Heiner hat dann in seiner Rede, es gibt immer zwei große Reden bei dieser Jahreshauptversammlung. Einmal der Präsident, das ist Herbert Heiner, und einmal der Vorstandsvorsitzende, das ist Jan-Christian Dresen. Traditionell sagt der Präsident immer so ein bisschen was zum größeren Verein, zu den größeren Linien, und der Vorstandsvorsitzende der AG ist, geht ein bisschen genauer aufs Sportliche ein. Aber Herbert Heiner hat dann so einen Schlenker zu Sven Ulreich gemacht, und dass der Manuel Neuer klaglos vertreten hat und jetzt auch wieder klaglos in die zweite Reihe geht, das interpretierte die Halle offensichtlich als selbstlosen Dienst am Verein, und es wurde extrem honoriert.
Also anstatt Kahn und Brazzo ist jetzt Dresen und Ulreich. Das zeigt also, die Wege in die Herzen der Fans sind unergründlich.
Darf ich da mal reingrätschen, auch ob ein Harry Kane da auch eine Rolle gespielt hatte, gerade jetzt irgendwie nach 17 Toren in 11 Spielen?
Ich dachte, dass sie den Harry ein bisschen prominenter präsentieren, und sie haben ihn auch präsentiert, und Jan-Christian Dresen hat ihn natürlich auch ins Zentrum seiner Rede oder einen Schwerpunkt seiner Rede gemacht, weil das ja ein Erfolg seiner Transferperiode war, dieser 100-Millionen-Stürmer, bei dem man jetzt langsam merkt, okay, er ist wirklich 100 Millionen Euro wert. Aber das war noch... Das hätte ich auch ein bisschen überschwänglicher gedacht. Da gilt offensichtlich auch, also vor allem die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung sind ja oft treue Mitglieder, und die denken halt über längere Zeiträume. Und der Harry Kane, da kann er natürlich nichts führen. Er ist erst seit 3 Monaten da, und auch wenn er 17 Tore geschossen hat, muss er, glaube ich, noch ein bisschen länger da bleiben. Auch wenn er, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg ist, irgendwann auch mal in der Jahreshauptversammlung länger beklatscht zu werden.
Okay, also Harry Kane, von dem werden wir noch viel hören, vielleicht dann auch sogar auf dieser Versammlung. Jetzt gab es ja aber auch ganz konkret Zahlen zu verkünden. Das ist ja auch ein Kernmerkmal dieser Versammlung. Martin, welche Rekorde hat die Finanzbehörde des FC Bayern den Menschen damit in die Vorweihnachtszeit gegeben?
Ja, ich begeistere mich immer für diese Zahlen. Ich begeistere mich immer auch für Zahlen von anderen Fußballclubs, weil ich halt finde, dass sie relativ viel aussagen. Ich weiß aber auch, dass ich damit nicht unbedingt eine Mehrheitsmeinung vertrete. Aber also so kurz zusammengefasst kann man sagen, dass der FC Bayern sehr, sehr reich ist. Also wirklich sehr reich. Sie haben einen neuen Umsatzrekord verkündet. Bei 854 Millionen, das ist immer ein bisschen schwierig. Buchhalter werden das besser können, weil es kommt immer darauf an, was genau man da betrachtet, ob man die Basketballer zum Beispiel mit reinrechnet, die eine eigene GmbH sind oder nicht. Bei diesem Umsatzrekord sind zwei Sachen wichtig. A, also früher war es üblich, dass jedes Jahr ein Umsatzrekord verkündet wurde. Da war es auch ein Running Gag in der Jahreshauptversammlung, wieder der neueste Rekord. Dann kam die Corona-Pandemie und da ging es runter. Also es ging jetzt von... Moment, ich kann die Zahlen hier nochmal abrufen. Es ging von 2020 an, also 2019 waren 750 Millionen Euro Umsatz, und dann ging es 3 Jahre lang runter. Also 3 Jahre lang gab es eine Corona-Auswirkung, und jetzt sind wir bei 854 Millionen Euro. Das heißt, man kann sagen, wenn der FC Bayern ein bisschen stellvertretend steht, die Corona-Pandemie ist ausgestanden.
Und man kann vielleicht als Vergleichszahl ja noch nennen, was der Umsatz von Borussia Dortmund
ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der Umsatz von Borussia Dortmund, der ist bei 418 Millionen Euro. Das heißt, er ist die Hälfte. Das ist ein Indikator, wie man die Wirtschaftsleistung dieser zwei größten deutschen Clubs vergleichen kann. Das zweite ist der Personalaufwand, den sie auch ausgewiesen haben, wo man auch da, das sind alles, die Zahlen sind alle mit Unsicherheiten behaftet, weil der Personalaufwand immer für die ganze AG ist, und da ist dann halt auch der Greenkeeper und der Hausmeister halt mit drin. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Hausmeister bei Borussia Dortmund nicht unbedingt mehr verdient als beim FC Bayern, was natürlich sein kann, dass der FC Bayern seinen Hausmeister auch besser bezahlt, dann ist es so, dass der FC Bayern so allein an Personalaufwand deutlich mehr als 100 Millionen Euro mehr als Borussia Dortmund hat. Ich habe das irgendwann mal runtergerechnet auf den Kader. Das heißt, die könnten durch 20 nahezu jedem Spieler 5 Millionen mehr bezahlen. Bevor Leserbriefe kommen, ich weiß, dass in dieser Rechnung sehr viele Unsicherheiten sind und auch Unbekannten, weil das nicht genau ausgewiesen ist, aber das sind Finanzkennzahlen, die die DFL auch öffentlich macht. Also wer googelt DFL Finanzkennzahlen, der kann im Prinzip das durch die Liga vergleichen und auch da sieht man, wie groß der Vorsprung des FC Bayern ist. Sie haben die Eigenkapitalquote, da ist das berühmte Festgeldkonto drin, das ist sehr hoch, die Bankverbindlichkeiten sind bei null, das heißt, sie haben keine Schulden. Und da weisen sie auch in der Jahreshauptversammlung immer, man muss sagen, zu Recht darauf hin, dass das für einen europäischen Spitzenklub eine relativ einmalige Konstruktion ist. Also wenn man durch den europäischen Spitzenfußball geht, Manchester City, PSG gehören Abu Dhabi und Katar, der FC Barcelona ist versinkt in Schulden. Und der FC Bayern steht da in seiner ganzen wirtschaftlichen Prosperität.
Und die Arena ist bereits abbezahlt, Herr Schneider, würde jetzt noch anfügen.
Ja, da sind wir eh schon richtig beim Thema, Christoph. Denn in der ersten Reihe saß ja dann Uli Hoeneß und es kam zu einer Szene gleich zu Beginn, glaube ich, mit Thomas Tuchel. Was ist denn jetzt das für ein Verhältnis, auch wenn man aufs Sportliche zurückblickt zuletzt? Es gab ja Debatten um die Größe des Kaders. Thomas Tuchel hätte sich, glaube ich, doch einen oder anderen Abwehrspieler mehr gewünscht. Also wie würdest du sagen, stehen diese beiden Figuren jetzt da?
Also zunächst mal muss man noch sozusagen eines nachschieben zu den Zahlen. Das sind natürlich jetzt einfach nur noch theoretische Werte, 600 Millionen, 800 Millionen. Das kann sich ja eigentlich kein Mensch mehr vorstellen. Man muss vielleicht einfach noch dazu sagen, natürlich hat sich der FC Bayern über Jahrzehnte, wie das so schön heißt, erarbeitet, aber inzwischen ist das wirklich ein Perpetuum mobile geworden durch die Champions League Gelder. Also wenn man wenn wir junge Hörer haben, die sozusagen jetzt mit zuhören und sich einen Berufswunsch überlegen, dann würde ich ihnen raten, Finanzvorstand beim FC Bayern zu werden, weil das ist wirklich wie Sterntaler. Das ist das Sakko aufhalten und es regnet dann von oben die Dollars hinein. Das ist wirklich so. Und das führt natürlich auch zu dem, was du gerade gefragt hast. Natürlich weiß der Trainer Tuchel, der Verein hat Geld und der Verein hat eher mehr Geld als noch vor kurzem. Und daraus werden natürlich gewisse Begehrlichkeiten abgeleitet für die Transferperiode. Das ist ja ein bisschen, das ist das, was die Trainersicht würde wahrscheinlich sagen, ja, warum stellen wir uns denn finanziell so an und machen so einen dünnen Kader? Wir könnten es uns ja erlauben. Aber dieses Bild, Tuchel und Hoeneß, die sich in den Armen liegen auf der Großleinwand, das mag man jetzt, Stichwort die Macht der Bilder, durchaus auch für ein inszeniertes Bild halten, aber ich glaube nicht, dass es ein verlogenes Bild war. Natürlich haben die Bayern den Effekt dieses Bildes gerne mitgenommen, aber ich glaube schon, dass da bei allen Kabeleien, die da extern und intern ausgetragen wurden, auch zwischen den beiden, dass da schon ein gewisser Grundkonsens jetzt wieder besteht. Man kann sich erinnern, Tuchel ist ja angetreten mit dem Satz, er wolle sich quasi wie beim Brautvater, er wolle sich sofort beim Uli Hoeneß erstmal melden, wenn er jetzt den Job übernimmt und ihm versprechen, dass er auf den FC Bayern gut aufpasst. Und hatte ja vorübergehend einen anderen Eindruck, aber inzwischen haben sich beide Seiten angenähert. Tuchel hat begriffen und auch beschlossen, dass es nichts bringt, sozusagen ständig auf den dünnen Kader hinzuweisen und den Bossen, auch wenn sie das öffentlich nicht zugeben würden, ist schon auch klar geworden. Das zeigt ja jedes Spiel, wie dünn das da hinten bemessen und ist, in dem, dass jeder Sechser, der ausfällt, automatisch kein Rechtsverteidiger mehr sein kann, dass jeder Innenverteidiger, der ausfällt, sofort dazu führt, dass Goretzka Innenverteidiger spielen muss, wenn der nicht gerade selber verletzt ist, worauf dann? So, also da hängt ja alles mit allem zusammen und die Arithmetik geht da hinten nicht so richtig auf und deswegen glaube ich, und das wird dann sozusagen die Probe aufs Exempel werden, dass da diese schönen Bilder aus der Jahreshauptversammlung in der Transferperiode auf eine Probe gestellt werden. Da wird Tuchel natürlich sagen, ich brauche was. Der neue Sportdirektor Christoph Freund bestätigt das ja auch. Er hat ja auch schon gesagt, wir suchen für die Positionen 2-4-6, also Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Mittelfeld, was natürlich nicht heißt, dass man drei Spieler holt, sondern vielleicht auch einen, der mehreres kann. Aber ich glaube, davon geht Tuchel jetzt schon fest aus, dass er jetzt sozusagen aufgrund eines Schulterschlusses nichts mehr sagt, versucht trotzdem zu gewinnen und davon ausgeht, dass der Verein ihm dann einen Gefallen tut. Davon geht der Trainer aus und bin gespannt, was da passiert.
Da würde ich gerne mal einhaken, Martin, weil man hat ja, wenn man auf die Bank des FC Bayern blickt, da wird Thomas Müller eingewechselt, da kommt Matthias Thiel von der Bank. So schlecht ist dieser Kader ja doch nicht besetzt, wenn man da mal reinschaut. Bist du denn der Meinung, dass Tuchel zu Recht so ein bisschen noch mehr Spieler fordert oder ist das auch so ein bisschen Gambling vom Trainer?
das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja die Offensive. Die Offensive des Clubs, die ist hervorragend besetzt. Die war ja auch beim Pokalspiel in Saarbrücken. Da hat Thomas Tuchel dann auf einen Schlag Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala eingewechselt. Auf einmal. Das ist durchaus Ausdruck eines potenten Kaders. Aber in der Defensive, und wenn man das defensive Mittelfeld mal zur Defensive mit dazu zählt, da fehlt mindestens ein Spieler. Ich glaube, Christoph hat es mal die Pavard-Lücke genannt, weil Benjamin Pavard ja diese hervorragende Eigenschaft hatte, dass er Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen konnte, auch wenn er beides nicht gleich gern mochte, aber er konnte es und der ist gegangen und der wurde nicht ersetzt. Und genau der Spieler fehlt ihnen jetzt so substanziell. Man kann da jetzt ins Detail gehen und darüber debattieren, ob man wirklich als Spitzenklub 4 international erfahrene Innenverteidiger braucht oder ob man nicht auch mit 3 durchkommt. Allerdings sind die 3, die sie haben, also vor allem Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano, die hatten ja schon die eine oder andere Verletzung. Also ich finde, dass Thomas Tuchel da schon einen Punkt hat. Aber was Christoph gerade gesagt hat, es ist wirklich die Frage, bis wann bringt es was, darüber vor allem öffentlich zu reden? Und ja, welchen Schaden richte ich möglicherweise in der eigenen Mannschaft, also bei den Spielern, die halt da sind, an, wenn ich konstant in der Öffentlichkeit sage, ja, die da sind, sind mir nicht gut genug. Ich überspitze.
Ja, und ich glaube, da muss man deswegen auch, wenn man die Tuchel-Debatte führt, muss man, glaube ich, sehr stark zwischen Form und Inhalt unterscheiden, glaube ich. Also, dass der Trainer da inhaltlich sozusagen im Recht ist, ich glaube, das sieht jeder, der 3 Fußballspiele in seinem Leben gesehen hat und der jetzt sieht, wer da alles ausfällt. Ich glaube, das ist auch der Grunddenkfehler gewesen, glaube ich, der Bayern-Bosse. Also wenn man mal von Denkfehlern spricht, der Denkfehler in der vergangenen Saison war ja, wir schaffen das ohne Mittelstürmer, ohne Lewandowski-Nachfolger. Und der Denkfehler jetzt war, naja, okay, dann ist uns halt am letzten Transfertag ein Transfer geplatzt oder den anderen haben wir nicht hingekriegt. Aber es ist ja bald schon wieder Januar und dann gibt's ja die nächste Transferperiode. Dann können wir das ja nachschärfen und die entscheidenden Wettbewerbe sind ja im April und im Mai, wenn die Champions League Halbfinale und Pokal und so. Und ich glaube, dass das ein großer Denkfehler war, denn die Bayern-Bosse, die seit Jahrzehnten dabei sind, hätten vermeiden müssen. Denn jeder weiß, wie der November im internationalen Fußball aussieht. Da kommen in schneller Folge Ligaspiele, DFB-Pokalspiele, Champions-League-Spiele, Länderspiele. Es ist draußen kalt und dunkel, die Muskelfasern zerren sich, die Spieler haben keine Pausen. Da ist ein riesengroßer Verschleiß vorhanden. Und da werden die Spieler, auch die dann auf dem Feld stehen nicht in hundertprozentiger Verfassung auf dem Feld. Das hat der FC Bayern unterschätzt und das hat zur Folge gehabt, dass man aus dem Pokal geflogen ist, aus dem DFB-Pokal. Und diesen Pokal werden sie im März, April und Mai nicht zurückholen können. Das ist endgültig. Und ich glaube, das hat auch vorübergehend den Grand des Trainers erklärt, dass er das natürlich gesehen hat und weiß, Pokal aus fällt auf mich, auf Tuchel zurück. So. Und deswegen glaube ich, inhaltlich kann man gar nicht anders, als da dem Trainer recht geben. Aber klar ist auch, dass er auf die ein oder andere Frage, die ihm natürlich gestellt wurde, er hat manches ja gar nicht proaktiv angesprochen, aber auf die ein oder andere Frage hätte er vielleicht einfach entweder gar nicht oder ein bisschen smarter antworten können.
Dann würde ich doch nochmal zur Jahreshauptversammlung zurückkommen, denn Martin, es gab ja dann doch ein paar kleine Debatten, Stichwort Katar und Ruanda. Katar hat sein Sponsoring ja beendet und dann stand eine kleine Debatte im Raum um eine Zusammenarbeit mit dem Land Ruanda. Worum geht es denn da und wie äußerte sich dieser Konflikt?
Also Katar war jetzt bei der Jahreshauptversammlung gar kein Thema mehr. Das hat der FC Bayern umfassend behandelt, dieses Thema in allen möglichen Richtungen. Und dadurch, dass das Sponsoring jetzt nicht mehr existiert und dass der FC Bayern jetzt sogar auch nicht mehr ins Trainingslager nach Katar fliegt, ist es, also ich glaube, gestern fiel das Wort, ich müsste überlegen, ob das Wort überhaupt ein einziges Mal gefallen ist. Also das ist, da kann man einen Haken dran machen. Und Ruanda ist jetzt im Prinzip ein sehr viel kleineres Folgethema der Katar-Debatte. Dass es kleiner ist, liegt zum einen daran, dass es dass Ruanda nie, also das, oder man muss Kontext dazu sagen, der FC Bayern wirbt für die Tourismuskampagne Visit Ruanda, die auch schon bei anderen Fußballvereinen geworben hat, im FC Arsenal zum Beispiel. Und Ruanda ist ein zentralafrikanisches Land, sehr arm und mit auch aus dem Menschenrechtsindex relativ weit hinten. Pressefreiheit, der Präsident ist seit 20 Jahren an der Macht. Und das sind die gleichen Debatten, die man in Katar geführt hat, inwiefern man halt als FC Bayern dann dies unterstützen kann. Um das jetzt umfassend hier im Podcast zu erklären, müsste ich wirklich sehr, sehr lang ausholen und müsste auch so ein bisschen in die Geschichte von Ruanda rein. Wir hatten einen guten Text, sehr guten Text dazu von Felix Haselstein und Paul Munziger, den können wir vielleicht in die Shownotes verlinken, da sind alle Infos drin. was man als Hörer mitnehmen muss, ist, es ist ein bisschen komplizierter als bei Katar. Und was für die Jahreshauptversammlung wichtig ist, der FC Bayern war besser drauf vorbereitet. Also es wurde erst gar nicht angesprochen, weil ich glaube, die aktiven Fans sind ein bisschen debattenmüde. Und als es dann angesprochen wurde, hat Jan-Christian Dresen, wie ich zum Beispiel finde, sehr gut vorbereitet und auch argumentativ relativ gut darauf reagiert. Und das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man den FC Bayern lobt. Muss man immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass sie aus den Katar-Debatten sehr viele richtige Schlüsse gezogen haben. Vor allem, was Dialogbereitschaft mit aktiven Fans angeht. Weil ein Hauptkritikpunkt dieser Katar-Debatte war einerseits das Faktische. Sollte der FC Bayern so einen Start die Bühne bieten. Aber es war auch vor allem die Form, weil da Diskussionsrunden, die aktiven Fans veranstaltet haben, vom Verein ignoriert wurden, weil Dialoganfragen ignoriert wurden. Und das ist, jedenfalls was man gestern so in der Halle und abseits gehört hat, wirklich fundamental besser geworden. Also der FC Bayern sucht einen Dialog, er spricht mit den Fans, er bindet sie ein, er hört ihre Argumente. Ob das dann unterm Strich tatsächlich anders ist, weil das Katar-Sponsoring ist jetzt auch nicht wegen des Dialogs beendet worden. Auch das kann man bei uns nachlesen, können wir vielleicht auch in die Shownotes beenden. Aber die Form ist eben eine ganz andere und das sorgt direkt für eine andere Stimmung in der Halle und damit auch im Verein.
Das klingt doch zumindest etwas nach Harmonie. Es gab noch einen Antrag, den der Verein selbst eingebracht hat. Da ging es um einen Wertekanon, der im Club verankert werden soll. Martin, ganz kurz noch, welche Positionen sollen da verankert werden und vor allem um welche Themen geht es da?
Das ist auch eine längere Debatte. Das war schon Thema bei dieser extrem turbulenten Jahreshauptversammlung, als es damals um das Katar-Sponsoring ging und die dann von Herbert Heiner ja abgebrochen wurde. Auch damals wollte der Club schon einen Wertekanon, wo sich der Club explizit auf Menschenrechte im weitesten Sinne begrenzt, in die Satzung installieren. Aber da war die Wut auf die Clubführung so groß, dass dieser Antrag abgeschmettert wurde. Und jetzt quasi in ruhigerem Fahrwasser hat der Club nochmal einen Antrag gemacht, die Satzung zu ändern und indem sich der Verein explizit gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus stellt und dass es in Zukunft auch explizit ein Ausschlussgrund ist aus dem FC Bayern e.V. Und das ging gestern mit 92% durch. Es gab da auch noch eine Debatte um Formulierungen, Formalia, aber das auch das kann man als Signal deuten, dass der Club sich nach diesen sehr turbulenten Zeiten ein Stück weit befriedet hat.
Womit wir wieder, und das könnt ihr mal hinten raus vielleicht nochmal sagen, womit wir tatsächlich jetzt wieder bei der Innenpolitik angelangt werden, also bei der Innenpolitik, die auf den Fluren stattfindet, dass alles, was Martin schildert, ist und auch die Tatsache, dass da offenbar gut vorgearbeitet wurde. Man landet im Moment immer wieder bei der Figur Dresen, der natürlich auch, das haben wir ja vorhin schon umfassend erklärt, erstmal ein paar Pluspunkte mitbringt bei den organisierten Fans, der da nicht bei Minus anfängt, nicht bei Null anfängt, sondern schon bei Plus so und so viel anfängt. Und was das jetzt nun wiederum auf den Fluren auslöst, da darf man gespannt sein, denn es ist den Bayern natürlich zunächst mal recht. Trotzdem sind da natürlich auch ein paar andere Elefanten, die da sitzen. Da ist natürlich Uli Hoeneß wieder zurückgekehrt, Karl-Heinz Rummenigge ist auch zurückgekehrt. Die haben schon auch wieder Freude am Gestalten gefunden. Jan Dresen hat auch Freude am Gestalten und an der Macht gefunden und auch am Transferieren. Also wie sich das dann am Ende aufstellt und wer da dann auf wen guckt und denkt, müsste jetzt nicht vielleicht wieder ich, also dass der Verein so eine Harmonie an der Spitze einfach so durchmoderiert und genießt, das wäre neu.
Also, dann haben wir fast alles gehört zum FC Bayern. Da bleibt mir nur noch die allerletzte Frage. Was ist denn jetzt mit Bayer Leverkusen, Martin? Die Leverkusener spielen ihren Stiefel und sie machen es richtig gut. 2 Punkte Vorsprung. Die Bayern dahinter, auch gut drauf zuletzt, zumindest in der Liga und international. Ja, und Dortmund, mit denen kann man eigentlich kaum mehr rechnen mit 10 Punkten Rückstand, oder?
Also Bayer Leverkusen, das Spiel gegen Union habe ich nicht gesehen, weil ich eben bei der Jahreshauptversammlung war. Aber was ich von Bayer Leverkusen sehe in dieser Saison, und ich gucke sie mir wirklich sehr gern an, das ist sehr gut. Also das ist auch kein Zufall. Das ist nicht so, als ob die ihre Spiele irgendwie räudig gewinnen oder da mal einen Ball reinmurmelt, sondern das folgt einem absolut klaren Plan mit und gegen den Ball von Xabi Alonso. Und vor allem mit dem Ball ist diese Mannschaft in der Lage, vor allem schwächere Gegner, wie es jetzt offenbar gestern auch gegen Union war, eben unter Stress zu setzen und dann ihre Spieler vorne, Florian Wirtz vor allen Dingen, halt einzusetzen, die dann eben das Besondere machen und sie dann halt ihre Spiele systematisch gewinnen. Wenn man sich die Statistik anguckt, ist ja beeindruckend. Sie haben einmal unentschieden gespielt, auswärts beim FC Bayern. Das sind die einzigen 2 Punkte, die sie verloren haben. Was auf Leverkusen aber zukommt, ist der Afrika-Cup. Der wird im Januar und im Februar gespielt und da werden sie ein paar Spieler abgeben, vor allem ihren Stürmer, Victor Boniface. Und das wird dann, glaube ich, die entscheidende Saisonphase sein, wie sie durch diese schwierige Phase kommen.
Und da treffen sie dann auch auf den FC Bayern. Und der hat, glaube ich, wenige Spieler beim Afrika-Cup.
Bounassar, glaube ich.
Bounassar, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Bounassar kommt hier auch nochmal vor. Die Bayern sind wieder ganz bei sich. Der Rekordmeister feiert seine Rekorde. Vor allem finanziell geht es dem FC Bayern blendend. Auf der Mitgliederversammlung herrschte diesmal große Einigkeit. Auch was die ehemaligen angeht, die man nicht mehr so sehr vermisst. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic trauern nur wenige hinterher. Wenn sich was tut im Club, und davon ist ja schwer auszugehen, sind wir natürlich wieder mittendrin. Fürs Erste sage ich mal Danke an Martin und Christoph und ebenso Danke an unseren Produzenten Immanuel Petersen. Ja, und wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast@sz.de. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Baba.